Grüße auch jetzt die Hörer von Radio Gloria zu diesem letzten Vortrag im Rahmen unserer Exerzitien hier, unserer geistlichen Tage in Flüeli-Ranft, hoch oben über dem Ranft, wo der heilige Bruder Klaus, über der Kapelle und seiner Klause, wo er gelebt hat. Es ist wirklich ein Ort der Gnade hier, wo wir sein dürfen. Wahrscheinlich waren viele, ich nehme an, alle Schweizer schon einmal hier und haben hier den Bruder Klaus auch um Hilfe angerufen. Übrigens auch seine Frau war eine große Heilige. Ich hoffe, sie wird bald heilig gesprochen. Ist ein Prozess im Gange? Ja, schon. War wirklich großartig, dass sie wirklich dieses Opfer gebracht hat, ihn loszulassen auch. Ja? Wirklich. Sie hatte sein Ringen gespürt, tagelang, wochenlang, monatelang, hatte gerungen, na, diesen Ruf anzunehmen. Kommt er von Gott oder nicht? Müsst ihr euch da mal hineinversetzen in diese Situation dieses Mannes und auch der Frau, der Familie mit 10 Kindern. Ne? Und er geht und sie lässt ihn gehen, sie lässt ihn los. Sie bringt dieses Lebensopfer, ich denke so wie Maria. Nicht? Auch Maria hat dieses Opfer gebracht und so ist sie zur Miterlöserin geworden. Auch die Dorothee hat mitgeholfen, dass es der Schweiz heute so gut geht. Bitten wir ihn auch immer wieder um Fürsprache, auch jetzt in dieser Situation mit diesem Corona und so weiter. Auch die selige, ich sage schon selig, ja, Dorothea. Die Tage waren überschrieben mit den Worten, warum ich die Kirche liebe. Und liebe ich die Kirche, die Una Sancta Catholica Apostolica. Welche Kirche? Wie viele gibt es? Ich habe versucht, Ihnen hier einige Antworten zu geben. Und vielleicht ist es dort oder da auch gelungen, die Liebe zu wecken noch größer. Und ich sage Ihnen eines, Sie werden Anstoß erregen, wenn Sie mit dem einen oder anderen, nicht aufdringlich, aber sprechen und sagen, du, es gibt nur eine Kirche, die Christus gestiftet hat. Es gibt nicht mehrere Kirchen. Es gibt, lauf, sei nicht untergerannt. Kann sein. Ist doch oft so. Ja. Aber halten Sie fest an der Wahrheit, nicht fanatisch. Denn Fanatismus ist Glaube ohne Liebe. Ja. Und Liebe ohne Wahrheit ist auch keine Liebe. Nicht? Also das muss man immer wieder auch sehen. Ja. Zur Liebe, zur Wahrheit stehen und den, der sie nicht annehmen kann, zu lieben, damit er zur Wahrheit findet. Ja. Es gibt nur eine Wahrheit. Das ist der dreifaltige Gott. Christus selbst hat es uns gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. An dem müssen wir festhalten, heute in einer Zeit, wo so alles, dieser Indifferentismus so stark ist. Alles ist gleich, gleichgültig, wie immer auch wir das sehen. Kann nicht alles gleichgültig sein. Ja. Es gibt nur eine Wahrheit. Jetzt zum Abschluss ein trostvolles, ein tröstendes Wort auch. Die Kirche wird nicht untergehen. Non prevalebunt. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ein Bild, wieder ein Vergleich. Würde man mich vor mir eine Reihe von Häusern aufstellen oder hinstellen, und dürfte ich mir eines davon aussuchen, in welchem ich ein Leben lang wohnen soll. Meine Wahl und wahrscheinlich auch Ihre Wahl würde auf ein Haus fallen, das auf den stabilsten, das den stabilsten Eindruck macht. Erst recht, wenn das betreffende Haus das älteste, ehrwürdigste und am besten eingerichtete Haus wäre. So viel ist sicher, ich würde nie in ein Haus einziehen, welches aus morschen Balken zusammengeflickt gebaut ist, auf Sand. Diese Balken, die vielleicht sogar von einem anderen Haus stammen. Ich würde also genau schauen, auf welchem Grund steht dieses Haus. Ein solches Haus, alt und ehrwürdig, auf soliden Fundamenten gebaut, allen Stürmen trotzend widerstehend, dem sogar verheißen ist, bis ans Ende zu bestehen, ist die katholische Kirche. Warum? Und so frage ich, warum sollte ich sie deshalb nicht lieben? Sie steht auf festem Grund. Ein Haus voll Glorie schaut. Kein Reich auf der Erde hat eine so glorreiche Geschichte wie die katholische Kirche. Sie hat alle Stürme und alle Verfolgungen überstanden. Auf das Wort Gottes hin haben wir die Gewissheit, dass sie besteht, bestehen bleiben wird, bis die Zeiten erfüllt sein werden. Ja, auf das Wort des Herrn selbst hin. Steht in der Heiligen Schrift. Fragen ja die Protestanten so gerne, die sagen sola scriptura, nicht? Wo steht das in der Schrift? Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und zwar, wenn wir in die Geschichte jetzt schauen, zwar haben die Feinde oder der Kirche wurden sie nie müde, wirklich den Abgesang der Kirche zu singen, das Lied von ihrem nahen Ende zu singen. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Beispiele aus der Geschichte zeigen. Aber während sie dieses Lied gesungen haben, dieses alte und ewig neue, diese Leier, würde ich sagen, nicht wahr, vom Ende der Kirche, bemerkte schon der heilige Augustinus, während sie dieses Lied singen, sterben sie selber dahin. Zitat nämlich. Die Kirche aber lebt fort und verkündet Gottes Kraft jedem folgenden Geschlecht. Zitat Ende. Sagt schon der heilige Augustinus. Schauen wir in die Geschichte noch weiter oder von den Anfängen an. Und der Kaiser Diokletian, das war Ende des dritten, Anfang des vierten Jahrhunderts, er regiert von 284 bis 305, wütete im römischen Weltreich die letzte, verbissenste Christenverfolgung. Schon im ersten Monat seiner Regentschaft soll sich die Zahl der Märtyrer, Sie hören richtig, im ganzen Reich auf 15.000 bis 17.000 belaufen haben. Die Verfolgung damals unter Diokletian war so planmäßig angelegt, so andauernd und furchtbar, dass man klarerweise den totalen Untergang der Kirche, des Christentums nicht, an diesem Untergang nicht zweifeln konnte. Zwar damals, jetzt, wenn man die Geschichte anschaut. In Spanien, das gehörte zum römischen Weltreich, errichtete man schon dem Kaiser Marmorsäulen, heißt es, Zitat, wegen allgemeiner Abschaffung des Aberglaubens Christi. Und man prägte Gedenkmünzen mit der Inschrift zum Andenken an die Verfolgung des Namens der Christen. Aber während die Feinde über den Untergang der jungen Kirche jubelten, zog die Kirche unaufhaltsam ihren Siegeslauf durch das römische Reich fort. Und man sagt ja, das Blut der Märtyrer ist Same für neue Christen. Ja, das sind, ja. Der Kaiser stirbt, Diokletian stirbt, 305, und nach kurzer Zeit pflanzt Konstantin, der Große, das Kreuz auf die römische Kaiserkrone und erklärt das Christentum zur Staatsreligion. Schon bemerkenswert, nicht wahr? Vorher Abgesang, das Christentum hört auf und dann Staatsreligion. Lieber Mitbruder, das passt nicht du, aber jetzt zitiere ich auch einen Julian. Julian der Abtrünnige. Nein, ein Kaiser war das. Julian der Abtrünnige nimmt den Kampf für das sterbende Heidentum wieder auf und sehr fanatisch. Er war Christ, er war abtrünnig geworden. Man sagt ja, der Teufel wütet in den abgefallenen Katholiken am meisten. Denken Sie an Adolf und andere, nicht wahr, die auch getauft, gefirmt waren. Stalin war sogar im Priesterseminar. Er will, also er nimmt den Kampf für das sterbende Heidentum wieder auf und er will die Christen als Dummköpfe und Staatsfeinde hinstellen und er lässt daher ein Gesetz, wonach kein Christ Lehrer, Künstler oder Staatsbeamter werden darf. Er spottet über den Nazarener, ganz grauenhaft, und er spottet und er sagt, er wird dem Nazarener, Christus, den Sarg schon bauen. Und was geschieht? Was geschieht? Nach einer Regierungszeit von 20 Monaten stirbt er im persischen Feldzug im Alter von 32 Jahren. Sterben soll eine Handvoll Blut zum Himmel geworfen und ausgerufen haben. Du hast gesiegt, Galiläa. Du hast gesiegt. Jetzt muss ich das auch wieder leider sagen, wohl wenige Menschen hatten einen solchen Hass gegen Kirche und Papst wie Martin Luther. Ich sage es nicht gerne, aber es ist so. Seine Ausfälle und Schmähreden sind so leidenschaftlich und so heftig und ordinär teilweise, wenn Sie ein bisschen diese Schriften kennen, dass man sich ernstlich fragen muss, ob er bei Sinnen war. Wirklich schlimm. Ich habe mit Pastoren und mit Evangelischen darüber gesprochen. Das wird heute verschwiegen, aber es ist wirklich so. Noch am Abend vor seinem Tod soll er an der Wand über seinem Bett die Worte geschrieben haben, lebend war ich die Best dir, o Papst. Tod werde ich dein Tod sein. Luther ist gestorben, seither sind Jahrhunderte vergangen, aber die Kirche und das Papsttum leben immer noch, gibt es noch immer. Diese großspurige Prophezeiung ist ein Beweis, dass Luther ein falscher Prophet war. Ein anderer Großer der Geschichte. Wer kennt nicht den Namen Napoleon? Nur ein paar Beispiele aus der Geschichte. Der Kampf gegen die Kirche. Auch er begann den Kampf gegen die katholische Kirche. Er hemmte ihren Einfluss, wo immer er konnte. Er schmälerte ihre Rechte, behandelte den Papst in unwürdigster Weise. Hielt ihn gefangen und so weiter. Es war Papst Pius VII. Er schickte ihm den General Berthier zurück, nachdem der Kaiser durch diesen General ihm einiges wirklich Schlimmes ausrichten hat lassen. Er schickte ihn zurück mit der Bemerkung, sagen Sie dem Kaiser, die katholische Kirche war vor ihm und wird auch nach ihm sein. Wenige Jahre vergehen, da verliert Napoleon die Krone und das Reich. Er stirbt auf der Felseninsel St. Helena und findet ein einsames Grab. Die Kirche aber gibt es noch immer. Aus der Geschichte, aus der Jüngeren. In der Zeit des 19. Jahrhunderts, 1871 bis 78, das war eine ganz schwere Zeit für die Kirche, der Kulturkampf. Auch hier in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Klöster wurden aufgehoben, das Vermögen verstaatlicht, Priester ausgewiesen. Doch auch dieser Kampf gegen die Kirche konnte ihr nichts anhaben. Statt geschwächt ist sie noch stärker geworden. Italien. Viktor Emanuel, der König, raubte dem Papst den Kirchenstaat. Aber sein Sohn dann, sein Nachfolger, konnte sich nicht an der ungerechten Erbschaft erfreuen. Er stirbt unter der Hand eines hinterhältigen Mörders in Monza. Bismarck, der Name ist vielleicht bekannt in Deutschland, auch ein Kulturkampf, wollte die Kirche knechten, unterdrücken, hatte aber später bekannt, ich habe mich an ihr verrechnet. Und er stirbt im Hass gegen die Kirche im Sachsenwald. Und viele andere Beispiele gibt es, viele andere Beispiele. Sollte ihre Liebe zur Kirche noch stärker werden. So ist die Kirche also in all diesen Jahrhunderten duldend und betend und auch siegend, ja, durch die Jahrhunderte gegangen. Die Kirche sah das Blut der Märtyrer, Königreiche verschwanden, Kronen verfielen, Fürstenhäuser starben aus, Diktaturen vergingen, Regierungen wurden abgewählt. Die Kirche aber ist geblieben. Ja. Ob das im Kommunismus war oder im Nationalsozialismus, schauen Sie, die Kirche ist geblieben. Der heilige Anselm von Canterbury sagt, das Schiff der Kirche kann wohl mit Wellen bedeckt werden, aber untergehen kann dieses Schiff nicht. Non prevalebunt. Sie werden sie nicht überwältigen. Also Wellen, ja, Wasser, Wellen können diese Kirche bedecken, dieses Schiff. Aber sinken wird es nicht. Und die Wellen sind manchmal ganz heftig, auch heute. Nicht wahr? Ganz heftig. Es heißt in einem einfachen Gedicht, zu senken, Petri Schifflein, gibst du umsonst dir Mühe. Es schwanket wohl im Sturme, doch sinken wird es nie. Diese glänzende Vergangenheit ist eine sichere Bürgschaft, auch für künftige Siege. Ja. Karfreitag und Ostern sind ja sehr nahe beisammen, wiederholen sich immer wieder. Auch für künftige Siege. Die Kirche als solche wird nicht untergehen. Das heißt nicht, dass es in der Schweiz in 50 Jahren noch eine katholische Kirche gibt. Ja, das heißt es nicht. Aber die Kirche als Stiftung wird nicht untergehen. Wir haben solche Beispiele auch dafür. Denn blühende Diözesen in Nordafrika, der Türkei und so weiter, heute findest du nichts mehr von diesen Diözesen, von einem katholischen Leben dort. Ja. Also trachtet danach, dass es auch in 50 Jahren noch die katholische Kirche hier gibt. Ja, sie wird es geben auf der Welt. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass es hier an diesem Ort noch gibt. Ja. Auch jetzt ist der Kampf gegen die Kirche wieder voll im Gange. Heute besonders von innen her. Mehr von innen als von außen. Die Feinde der Kirche von außen brauchen teilweise heute oft nur zuschauen, wie die Kirche von innen sich selbst vernichtet, durch falsche Theologie und so weiter. Ja. Da muss man sehr wachsam sein. Doch, der gottlose Schriftsteller Karl Jentsch sagt folgendes Zitat, wir haben den Bau so wenig erschüttert, wie kleine Knaben einen alten Dom erschüttern, wenn sie an einem Steinblock eines seiner Pfeiler kratzen. Dann gibt es noch ein Bild aus dem Kulturkampf, aus der Zeit des Kulturkampfes, ein Bild in Deutschland, das die Unzerstörbarkeit der Kirche Gottes darstellt. Das brandende, brausende Meer, in der Mitte von den Wogen umbraust, umtost, ein gewaltiger Fels. Und oben, das ist ein Bild, oben ein herrliches Gotteshaus im Glanz der Abendsonne. Der Fels ist von starken Stricken und Ketten umschlungen. Am Ufer einige starke Männer und sie zogen aus Leibeskräften an den Stricken, um den Fels zum Einsturz zu bringen. Ganz im Vordergrund des Bildes lacht, ist der Teufel dargestellt. Der lacht die dicken Herren aus und darunter standen die Worte, die er zu ihnen spricht. O, ihr einfältigen Tröpfe, ich hab's mit der ganzen Hölle bald 1900 Jahre probiert, das war im vorigen Jahrhundert, aber es geht nicht. Es geht nicht. Und heute kann man sagen, ich probiere schon 2000 Jahre, aber es geht nicht. Ja. Und jetzt, es geht nicht. Warum? Non prevalebunt, wird die Kirche nicht untergehen. Warum? Ein Bild wieder, pflanzt man einen jungen Apfelbaum in steinigen Boden? Wenn man das tut, verderben sie diese Pflanzen, diese Bäume oder verkrüppeln. Sieht man aber andererseits auf einem Feld große, gesunde Obstbäume, so sagt man doch, die stehen auf einem guten Boden. Man sieht es ja den Bäumen und den Früchten an. Sehen Sie, schauen wir auf den Riesenbaum der katholischen Kirche. Ihre gewaltigen Äste überschatten die Grenzen der Erde. Wie es dieses Gleichnis ist mit dem Senfkorn, nicht wahr, das größer wird und ja, die Vögel darin nisten und so weiter. Das ist die Kirche. So dürfen wir sagen, es muss ein guter Boden sein, aus dem dieser Baum gewachsen ist. Die Kirche, so ist es. Schauen Sie, dieser Boden oder dieser Baum wurzelt wirklich seine heiligen Wurzeln durch 2000 Jahre. Und zwar hinein, nicht, er wurzelt und gründet nicht dieser Baum auf Menschen. Zum Beispiel wie der Anglikanismus auf der Leidenschaft eines Herrschers, auf Heinrich dem VIII. Auch nicht, dieser Baum der Kirche wurzelt, gründet auch nicht im Herzen eines stolzen Reformators, sondern dieser Baum gründet im Herzen des Heilandes selbst. Dieses Herz ist die geheimnisvolle Quelle, aus welcher auch heute die Kraft und das Leben der Kirche kommt. Das ist der Grund, warum sie alle Stürme überdauert und überdauern wird. Gegründet, fest gegründet im Herzen Jesu. Ja, wie oft singt man dieses Lied der katholischen Kirche, dass sie untergeht. Man möchte sie gerne vernichten, aber es geht nicht. Weil es einer mit ihr hält, weil einer bei ihr ist, der mächtiger ist als alle Ratschläge der Gottlosen und mächtiger als alle Armeen der Erde. Sie sind mächtiger, sie haben mehr Macht als ich, sagte der amerikanische Präsident zu dem Priester. Sie haben mehr Macht. Erstaunlich. Deshalb braucht die Kirche auch nicht, und soll sie nicht, sie braucht es nicht, um die Gunst der Welt zu buhlen. Ich bin nicht von deiner Gunst abhängig. Verstehst du? Ich bin nicht von dir gewählt. Ich bin nicht demokratisch jetzt als Priester gewählt und muss um deine Gunst buhlen, damit ich in 5 Jahren wiedergewählt werde. Nein. Ich brauche mich dir nicht anzugleichen. Die Kirche braucht sich der Welt nicht anzubiedern. Ja. Ich habe euch das Beispiel gesagt, Johannes 6. Kapitel, wo Jesus darüber spricht, über dass er das wahre Brot ist, das vom Himmel gekommen ist. Wenn ihr mein Fleisch nicht esst und mein Blut nicht trinkt. Und alle gingen weg, bis die Apostel noch zurückbleiben. Und er sagt, geht's nicht auch weg? Bitte geht's. Er bietet sich nicht an und sagt, weil alle weggingen, streiche ich halt die Hälfte von der Wahrheit. Und wir Priester und die Kirche, die Priester waren immer in Gefahr, sich anzubiedern. Und darum sagt Paulus ja doch schon an Timotheus, die Leute werden Fabeleien nachlaufen. Du aber, ein Mann Gottes, verkünde das Evangelium, ob gelegen oder ungelegen. Du brauchst nicht Angst zu haben, ob du gewählt wirst oder nicht. Du brauchst, Angst musst du haben davor, dass du dich der Welt angleichst. Ja? Die Kirche braucht nicht, um die Gunst der Welt zu buhlen, sich anzubieten. Ja, wie ich euch das gesagt habe, wie mir gesagt, ich habe Kaplan, wenn Sie weiter so machen, werden Sie bald niemand mehr haben in der Kirche. Ja, das ist wirklich eine große Gefahr. Die Kirche braucht das nicht, sich anzubieten, anzugleichen. Ja, ich habe jetzt einmal meinen Leuten gesagt, bei mir, ich stehe nicht hier in der Predigt damit ich von euch geliebt werde. Ihr braucht es mir nicht lieben, keiner. Ich bin nur hier, um euch das Evangelium zu verkünden. Ja? Die Kirche existiert und geht segnend, gnadenspendend durch die Zeiten. Ohne die Gunst der Mächtigen. Ja, ohne die Gunst der Mächtigen. Sie mögen spotten, verleumden und alles Böse über die Kirche sagen, und sie tun es ja auch. Glaubt ihnen nicht alles. Ja? Sie mögen Lügen verbreiten, auch über die Priester. Ja? Wie viel heute hier verbreitet wird, über die Priester. Die Kirche bleibt bestehen und verkündet Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Warum? Der Herr ist der Begründer der Kirche Zuversicht. Wir flehen zu ihm als Kinder und er verlässt uns nicht. Lasst alle Wasser toben, Berge stürzen ins Meer. Der Herr hat sie erhoben, der Herr ist um sie her. Das ist ein Fels im Meere, es braust der Wogenflut. Doch bricht sich Gott zur Ehre an diesem Fels die Wut. So schönes Wort. Der Herr ist der Begründer der Kirche. Er. Ein anderes Bild. Eine Lampe in der Form eines Schiffes. Am Steuer sitzt der heilige Petrus, die Rechte zum Segen erhoben. Auf der einen Seite stehen die Worte, Petrus stirbt nicht. Auf der anderen Seite die Worte des Heilandes an Petrus, Lukas 22, 32. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht wankt. Ein wunderbares Bild der Kirche Gottes. Sie ist wirklich eine Lampe, ein Licht, die jede Finsternis des Irrtums verscheucht. Sie ist ein Schiff. Sie wird als Schiff dargestellt. Ne? Das durch das Meer der Zeit steuert und alle Menschen an das Ufer der ewigen Heimat bringen möchte. Ich habe das, wir haben das öfters gehört in diesen Tagen. Die Kirche als Heilsstifterin, Heilsinstrument, um die Menschen zur ewigen Heimat zu führen. Und sie hat dazu wahrlich alle Mittel, alle Mittel. Du kannst dich nicht ausreden, du bist in den Himmel nicht gekommen, weil du nicht die Mittel gehabt hättest. Die Mittel sind da, nur musst du sie in Anspruch nehmen, das ist ganz klar. Ja, wenn du aus diesem Schiff aussteigst, aus diesem Haus, wie man sie nennt, die Kirche, bist du selber schuld, wenn du in der Finsternis umkommst und umherirrst. Bleib im Haus. Oder wenn du draußen bist, komm hinein. Ja? Bleib im Schiff. Vertraue dich diesem Kapitän an. Ja? Wenn du weggehst, ist in Gefahr, in den Wellen unterzugehen. Ja? Ganz klar, der sichtbare Steuermann ist Petrus. Wie wir gesagt haben, die Kirche ist gebaut auf Petrus, auf diesen Felsen. Ja, der unsichtbare Steuermann ist Christus, der Herr. Und wir sehen, die See, die Welt ist das, sie stürmt, gewaltig, Gegenwind. Haben die Apostel schon erlebt am See Genezareth. Die Wellen schlagen heftig gegen das Schiff, heute ganz besonders. Im Bild ausgedrückt, Blitze zucken, Donner rollen. Die Passagiere fürchten sich am Steuer aber, und das darfst du nie vergessen, am Steuer steht Christus, der Herr. Ja. Es heißt wieder in dem Gedicht, bis hierher und nicht weiter, spricht der starke Held, der sich als treuer Streiter für seine Kirche stellt. Bis hierher und nicht weiter. Und durch alle Stürme ruft der Herr den Seinen zu. Kinder, Fürchtet euch nicht. Die Kirche kann nicht untergehen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, 18. Ja, die Pforten der Hölle. Wie gesagt, auch wenn es so scheint, ja, du bist der letzte Mohikaner, der letzte Katholik da hier irgendwo. Die Kirche geht nicht unter. Ja. Sie wird dort und da neu erstehen. Durch euch, auch durch dich, durch sie. Ja. Denn er sagt, Matthäus 28, 20, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Oder glaubst du, dass Christus ein Lügner ist? Der soll aufzeigen. Er sagt die Wahrheit. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Fürchte dich nicht. Warum so viel Verzagtheit unter den Katholiken auch? Er ist doch da. Er ist bei euch. Er ist gegenwärtig in allen Tabernakeln der Kirche, der katholischen Kirche. Er ist da. Besuch ihn öfters. Du wirst beruhigt nach Hause gehen. Auch wenn das Kreuz noch da ist. Aber habe Zuversicht. Ja. Auch für uns Priester ist das so wichtig. Ja. Der Herr ist gegenwärtig. Er ist da. Auch jetzt in dieser Stunde wird irgendwo das heilige Messe, genau, Bestätigung, die heilige Messe gefeiert. Ja. Also, das Fundament der Kirche ist nicht eine weltliche Macht. Nein. Macht und hängt auch nicht ab von der Gunst der Regierungen. Nein. Die Kirche zum Beispiel auch, der Staat hat zum Beispiel auch keine Macht, keine Befugnisse, in kirchliche Belange einzugreifen. Auch mit dieser Sache mit Corona jetzt. Der Staat kann nicht die Gottesdienste verbieten. Er kann nicht verbieten, dass die Sakramente gespendet werden. Ja? Der Staat kann das nicht. Bei uns hat der Bundeskanzler das gesagt. Wir haben das nicht angeordnet. Ja? Weil es ein Konkordat gibt. Und weil da gar das ganz klar geregelt ist, ja, dass in die Belange der Kirche der Staat nicht eingreifen kann. Es kann mich also niemand hindern vom Staat, die Polizei, dass ich mit ihnen die heilige Messe feiere. Das Fundament der Kirche ist nicht die weltliche Macht. Liegt auch nicht in der, sage ich einmal, in der Dehnbarkeit ihrer sittlichen Anforderungen, das Fundament. Dehnbar, verstehen Sie mich? Wie ein Gummi, die moralischen Anforderungen. Dass die Kirche nur Macht hat, wenn sie sagen, na, jetzt ist es nicht mehr so, jetzt ändern wir dieses Gebot und jenes Gebot. Ja? Nein, dort liegt nicht ihre Macht. Wenn man meint zum Beispiel heute, ja, die Kirche hat dann Macht, wenn sie jetzt alle gleichgeschlechtlichen Beziehungen segnet, dann wird sie mehr Macht haben. Das liegt nicht darin, die Macht der Kirche, dass wir uns angleichen. Ja. Nein, nicht in der Dehnbarkeit wie ein Gummi ihrer sittlichen Anforderungen, wie leider auch bei anderen Konfessionen, bei christlichen Konfessionen, wo Scheidung möglich ist und alles Mögliche. Nicht? Ja. Natürlich dringt das auch in die Kirche heute ein und der Druck ist sehr groß. Ich habe es euch schon gesagt, nicht? Dass sich die Kirche hier angleicht, sozusagen, nicht? Die moralischen Anforderungen auch so weit macht, weit, ja, und so. Nicht dadurch gewinnen wir Macht und Anführungszeichen. Wie bei anderen Konfessionen. Sondern liegt bei dem, der über Länder und Meere herrscht und der dem Verfolger der Kirche zuruft, bis hierher und nicht weiter. Die Macht liegt bei Christus. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deshalb hat die Kirche auch das Christkönigsfest eingeführt. Ja? Dass Christus herrscht, ja? Und er soll auch in deinem Herzen herrschen, in deiner Familie. Darum gibt es den sehr schönen Brauch der Herz Jesu Thronerhöhung in Familien. Ja? Wo ein Herz Jesu Bild den schönsten Platz in der Wohnung einnimmt. Ja? Und wo ich da hineinkomme in so eine Wohnung, da sehe, hier darf Christus herrschen. Ja? Er hat die Macht über diese Familie. Ja? Vielleicht lassen Sie es einmal geschehen, rufen Sie einen Priester und er soll diese Herz Jesu Thronerhebung machen bei euch. Und der Vater soll das tun, der Mann, der Hausvater. Ja. Deshalb schauen wir vertrauensvoll in die Zukunft. Die Kirche bleibt. Viele wollten der Kirche, wie gesagt, schon das Grab schaufeln, doch das Grab, das sie geschaufelt haben, ist ihr eigenes geworden. Ja. Unglaublich. Denken wir an das Jahr 1917, Fatima und die Oktoberrevolution. Gott ist tot, aus, fertig. Er steht neu, zu neuem Leben. Auf dem Hohen Obelisk, Sie waren schon in Rom wahrscheinlich, vor dem Petersdom in Rom steht, es war ein heidnischer Obelisk, diese Säule einst. Aber heute steht oben Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus siegt, Christus regiert, Christus herrscht. Ja. Ist das nicht wunderbar? Sollen wir diese Kirche nicht lieben? Ja. In diesen Worten liegt die ganze Zukunft der katholischen Kirche. Ja. Der Una Sancta Catholica Apostolica. Und jetzt ein sehr schönes Zitat, das ich gelesen habe, wunderbar. Auch in der Zeit des Kulturkampfes, ja, unter Bismarck, hat ein Protestant zu einem katholischen Geistlichen gesagt, ja, jetzt ist es mit der katholischen Kirche bald Matthäus am Letzten. Sie kennen den Ausdruck. Ja, jetzt ist es bald Matthäus am Letzten. Und dann sagt der Pater, der Priester, Sie haben ganz recht. Sie haben vollkommen recht. So ist es immer gewesen, so wird es immer sein. Der Protestant war über diese Worte erstaunt und verstand den Sinn seiner Worte zuerst nicht. Und da sprach der Geistliche, super, mein Herr, Sie haben recht. Bei Matthäus, Evangelium, am letzten Vers, das heißt, im letzten Vers des Evangeliums heißt es nämlich, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Diese Worte sind uns Katholiken Trost und Freude. Mit der Kirche ist es Matthäus am Letzten. Matthäus am Letzten steht das. Ja? Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Super, wenn einer euch das sagt, so stimmt. Matthäus der Letzte. Der letzte Vers, der hat geschaut, der schriftkundige Protestant. Ja. Ja, Sie sind noch, also, Entschuldige, Sie sind mehr als das, diese Worte. Sie sind eines der Hauptmotive, weshalb wir Katholiken die Kirche lieben. Und ich sage euch, solange die Erde steht, wird die katholische Kirche ein Magnet bleiben, der die Herzen anzieht und die Menschen gleichsam emporhebt aus den Niederungen dieser Welt zum Vaterherzen Gottes. Aber ihr seid mit beteiligt dabei. Ihr seid meine Zeugen. Ja? Ihr seid meine aufrecht stehenden Grabdenkmäler. Ihr müsst das sein. Ihr dürft keine Angst haben. Die Kirche wird ein Magnet bleiben und ist sie heute, auch für viele, auch für Moslems. Ja, wenn sie aufrichtige, ehrliche Katholiken sehen. Ja, und um das geht es ja. Ja, um das geht es. Zeugen sehen heute. Dann werden sie angezogen von dieser Kirche. Ja. Jetzt noch eine muslimische Frau hat mir erzählt, in Graz, sie hat immer den barmherzigen Allah gesucht. Und sie war in Graz und unter Tränen hat sie uns das erzählt. sie war auf der Suche und dann ging sie in eine katholische Kirche. Es war zugesperrt, aber man konnte hinein bis zu einem Gitter. In den Städten muss man leider halt oft zumachen, weil oft Vandalismus viel passiert. Ihre Schwester in Deutschland, die hat schon zum Christentum gefunden gehabt. Und sie war in großer Not. Dann geht sie hin zum Gitter und hält sich fest und sieht da vorne das rote Licht. Und da betet sie und sagt, Jesus, die Katholiken sagen, dass du da bist. Hilf mir. Ja. Und er hat auf wunderbare Weise in ihr Leben eingegriffen. Sie ist getauft worden. Ja. Sie hat nie dem, sie ist hier dem barmherzigen Jesus begegnet, den sie so sehr gesucht hat in ihrer Religion. Ja. Ich habe zu viele Frauen gesehen, die bis hierher eingegraben wurden, wenn es keine Vergebung gibt, gesteinigt und so weiter. Ich habe den barmherzigen Jesus gefunden. Er hat sie angezogen. Ja. Wiederum sage ich, wo stand dieses rote Licht in einer katholischen Kirche? Solange die Erde steht, wird die Kirche ein Magnet bleiben, der die Herzen anzieht. Und wiederum, ich appelliere an euch, lebt euren Glauben mit Freude. Liebt die Kirche, auch wenn es in dieser Kirche Menschen gibt, die fehlerhaft sind. Priester, Bischöfe und so weiter. Aber hast nicht du auch Fehler? Ja? Bist nicht du auch ein Sünder? Hast nicht auch du die Barmherzigkeit Gottes notwendig? Sie und ich. Ja? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, sagt der Herr. Ja? Verstehen Sie, das ist so, leben wir das. Ja? Und in Scharen werden sie kommen. Hier in der Schweiz auch. In die Kirche, in die heilige katholische Kirche. Sie werden angezogen sein. Weil sie sehen, du hast Schätze, du hast etwas, ich wünsche ihnen, dass sie so leben, ja, dass sie gefragt werden und sagen, du hast etwas, was ich nicht habe. Was ist das, was du hast? Und dann erzähle. Lebe so, dass du gefragt wirst. Warum liebst du diese Kirche immer noch? Siehst du nicht die Missstände? Ich liebe sie. Sie ist meine Mutter, sie hat mir alles gegeben. Wehe, wenn wir jemand ein böses Wort über meine Mutter, leibliche Mutter, sagen würde. Ja, jo, die hat ja das und das gemacht. Sie ist meine Mutter. Ja, so musst du leben. Das ist unglaublich, die Katholiken, die kannst du nicht zum Schweigen bringen. Die lieben diese Kirche immer noch. Ja, ich liebe sie, wissen Sie, weil sie hat mir alles gegeben, alles. Ewiges Leben. Sehen Sie, der die Herzen anzieht, dieser Magnet, und die Menschen emporhebt ans Vaterherz, an das Vaterherz Gottes. Wissen Sie, das ist die katholische Kirche. Vater. Die Moslems suchen einen Vatergott. Sie haben 99 Gottesnamen, aber einen Namen für Allah haben sie nicht, Vater. Das ist das Privileg von euch Katholiken. Dass Gott euer Vater ist, Jesus sein Sohn, der gekommen ist, um uns zu offenbaren, wer Gott ist, dass er Vater ist, der uns gelehrt hat, Abba, Vater zu sagen, Papa. Ja, das suchen sie, das suchen sie. Die katholische Kirche. So frage ich, sollte ich sie nicht lieben? Kein Reich der Erde hat eine so glorreiche Geschichte wie sie. Sie hat alle Stürme, zusammenfassend nochmals, alle Verfolgungen überstanden und wird sie auch weiter überstehen. Auf das Wort Gottes hin haben wir die Gewissheit, dass sie besteht bis ans Ende der Zeiten, bis sie die Zeiten erfüllt haben. Wird es immer geben. Und jetzt, ich sage es trotzdem, aber im Himmel wird es nur Katholiken geben. Entschuldige. Im Himmel wird es nur Katholiken geben. Jeder, der gerettet wird, wird durch die Kirche gerettet. Ja. Katholiken damit meinen nur einen Glauben. Verstehen Sie mich? Nur eine Wahrheit. Ja. Natürlich kommen Protestanten auch in den Himmel. Nicht durch den Protestantismus, sondern sie können sich im Protestantismus retten, aber nicht durch diese Religion. Das wäre eine andere Sache wieder. Gut, kein Reich der Erde hat eine so glorreiche Geschichte wie sie. Sie hat alle, und wir haben die Gewissheit, dass sie bestehen bleibt. Zwar wurden die Feinde der Kirche nie müde, wie gesagt, das Lied von ihrem nahen Ende zu singen. Aber während sie diese alte und ewig neue Leier singen, die Kirche besteht. Sie besteht für immer, bis ans Ende der Zeiten. Und drum zum Schluss, und wer da sucht zu retten, sein künftig himmelslos, wird für und für sich flüchten in ihren Mutterschoß. Und stirbt da einst die Menschheit dem alten Erdkreis ab, so geht dem letzten Menschen der letzte Christ zum Grab. Die Kirche geht nicht unter, die Ecclesia non prevalebunt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Sollte sie deshalb nicht lieben? Ja, wir lieben die Kirche. Amen.
Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.